Sie doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Settels, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Die anschließende Folge ist Teil einer Sonderreihe anlässlich der Veröffentlichung unseres Buches zum ersten großen IPAL-Forschungsprojekt zur Aufstellung der Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Dazu spreche ich mit verschiedenen Autorinnen und Autoren, die innerhalb ihrer Kapitel besondere Aspekte der Kandidatenaufstellung beleuchten. In dieser Folge besprechen wir das Kapitel Kandidat gesucht, innerparteilicher Wettbewerb und Vorauswahlprozesse in vakanten Wahlkreisen, das von Daniel Hellmann und Danny Schindler geschrieben ist. Danny Schindler sitzt mir jetzt gerade gegenüber und Danny, kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, worum es da in eurem Kapitel geht?
Ja, wir haben uns ja die besondere Konstellation vakanter Wahlkreise einmal näher angeschaut. Vakante Wahlkreise sind solche, in denen ein Bundestagsabgeordneter, eine Abgeordnete existierte bisher oder noch existiert, aber eben bei der folgenden Wahl nicht mehr antritt. Also eine besondere Konstellation. Um mal ein Beispiel zu nennen, Angela Merkel hat ja ihren Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern seit 1990 direkt gewonnen, jeweils für die CDU, dann aber 2020, glaube ich, entschieden, eben nicht mehr anzutreten. Und in dem Moment wurde der Wahlkreis so gesehen vakant. Es gab also keinen Amtsinhaber, keine Amtsinhaberin, die irgendwie Anspruch erhoben hätte, der irgendwie Anspruch erhoben hat, jetzt bei der folgenden Wahl wieder als Kandidat antreten zu wollen. Das sind deswegen so besondere Konstellationen, weil die Amtsinhaber natürlich gute Chancen haben, auch wieder nominiert zu werden. Also wir haben ganz seltene Fälle, dass Abgeordnete eben nicht erneut ausgewählt werden als Parlamentskandidat. Wenn ich Abgeordneter bin, dann habe ich aber in der Regel gute Chancen. Wir haben uns, wie gesagt, die umgekehrte Konstellation angeschaut, dass die Abgeordneten zurücktreten, nicht mehr antreten, mit der Frage, was passiert dann eigentlich in diesen vakanten Wahlkreisen?
Und diese vakanten Wahlkreise, hast du da eine Zahl vielleicht mitgebracht, wo man sagen kann, wie viele Wahlkreise haben diese Eigenschaft gehabt, die ihr euch angeschaut habt?
Ja, wir haben uns angeschaut 127 vakante Wahlkreise. Das ist, kann man jetzt nicht sagen, das ist repräsentativ, weil wir das eben verschiedenen Wegen, recherchiert haben, Medienrecherche, auch Abgleich der Daten vom Bundeswahlleiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass das repräsentativ für Gesamtdeutschland steht. Da sind auch die Stichprobe nicht entsprechend gestrickt. Aber die gibt, glaube ich, schon gut Auskunft darüber, wie das in entsprechenden Wahlkreiskonstellationen abläuft. Und der erste Blick war in unserer Studie darauf, was passiert auf den Aufstellungsveranstaltungen selbst. Also gibt es da eigentlich Wettbewerb? Da war die Grundannahme, dass diese Vakanz eine Einladung zum Wettbewerb darstellt. Und das zeigt sich tatsächlich in den Daten. Also wenn man das rein deskriptiv anschaut, dann sind 53% dieser vakanten Wahlkreise umkämpft bei der Kandidatenaufstellung. Das gilt für besetzte Wahlkreise ungleich weniger. Also für besetzte Wahlkreise heißt in dem Falle, dass die Amtsinhaber wieder antreten. Da sind nur 14% umkämpft. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, sogenannte verwaiste Wahlkreise, wo ein Abgeordneter in der Vergangenheit auch gar keine Rolle gespielt hat und der Parlamentskandidat nicht ins Parlament eingezogen ist. Für diese verwaisten Wahlkreise können wir feststellen, dass so 31% umkämpft sind. Wie gesagt, bei Vakanten sind das eben deutlich mehr mit mehr als jedem zweiten Wahlkreis.
Und was würdest du sagen, was waren eure Beweggründe, dieses Kapitel zu schreiben, beziehungsweise sich mit dieser Thematik so konkret zu befassen? Haben das die Daten direkt hergegeben und gezeigt, ja, da ist etwas, was man sich angucken sollte, oder gab es da vorher schon irgendwie Motivation, sich diesen Aspekt genau anzusehen?
Das war zweigeteilt. Zum einen ist die Forschungsliteratur eben nur sehr spärlich vorhanden zu diesen Konstellationen. Und zum anderen sind es aus Sicht der Parlamentarismusforschung, aber auch aus Sicht der Parteiendemokratie sehr spannende Konstellationen. Was passiert dann eigentlich mit dem Willensbildungsprozess bei der Kandidatenaufstellung? Weil er eben vermutlich tatsächlich anders abläuft, weil diese Routinen durchbrochen sind. Wenn die Angela Merkel eben sagt, sie tritt wieder an, dann wird sie auch in der Regel wieder nominiert worden. Wenn sie aber sagt, sie tritt nicht mehr an, was passiert dann eigentlich? Also diese üblichen Routinen, das eingespielte Verfahren ist ja so erstmal nicht mehr vorhanden und deswegen war für uns die spannende Fragestellung, lass uns mal den Blick richten eben auf diese besonderen Konstellationen für innerparteiliche Willensbildungsprozesse. Da muss man vielleicht auch noch ergänzen, dass das unsere zweite Perspektive war, eben nicht nur auf die Nominierungsveranstaltung zu schauen, sondern das in den Blick zu nehmen, was davor passiert. Ich hatte eben schon geschildert beim Wettbewerb auf den Nominierungsveranstaltungen, dass dieser höher ausgeprägt ist. Nun ist aber die Nominierungsveranstaltung ja immer nur der Schlusspunkt der innerparteilichen Willensbildung. Und deswegen, auch deswegen haben wir uns explorativ mit den qualitativen Daten, die wir haben, nochmal diese Vorauswahlmechanismen und Vorauswahlprozesse näher angeschaut. Mit dem Ergebnis, dass das ein sehr buntes Bild letztlich ergibt. Also wir haben das differenziert nach vier analytischen Kategorien. Das eine war die Ausgangskonstellation auf Seiten der Bewerber. Da kann es ja sein, dass, und all diese Fälle hatten wir in unseren Daten, dass ein Bewerber am Anfang schon die Hand hebt, seinen Hut in den Ring wirft, sagt, ich möchte antreten, dann in ein, zwei Monaten auf der Nominierungsveranstaltung. Oder dass es eben sehr viele sind schon an dieser Stelle. Also ein Beispiel zu nennen, in einem Münchner Wahlkreis bei der CSU waren das relativ schnell 14 Personen, die gesagt haben, ich möchte gern hier die Nachfolge antreten des zurückgetretenen Abgeordneten. Oder es gibt auch Fälle, wo gar niemand vorhanden ist, wo die Parteien aktiv suchen müssen. Das trifft häufig die elektoral schwächeren Parteien, die vielleicht auch wenig Aussicht haben, den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Auch diese Konstellation gab es. Das ist also die Bewerbersituation, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt war die Steuerungspotenziale der Parteiführung. Die Parteiführung spielen ja eine große Rolle, auch zu Recht, weil sie eine gewisse Repräsentationsleistung erbringen müssen. Und auch da kann man sagen, teilweise tritt die Parteiführung in Erscheinung, indem sie aktiv sucht und Personen anspricht, teilweise eben aber auch, indem sie unterstützt. Das kann sein eine Empfehlung beispielsweise des Parteivorstandes. Teilweise aber auch, indem sie schon ja quasi deselektierend eingreift, indem sie einzelnen Personen nahelegt, vielleicht doch nicht den Hut in den Ring zu werfen. Oder, das gibt es auch stärker institutionalisiert, dass eine Art Findungskommission errichtet wird. Das hatten wir beispielsweise im Wahlkreis Essen-3 bei der SPD. Da gab es viele Bewerberinnen und Bewerber und man hat eine Findungskommission installiert aus Führungsakteuren, die das Bewerberfeld schon ein Stück weit reduziert haben. Das war natürlich nur eine Empfehlung, weil in Deutschland kann ja jeder trotzdem auf der letztlich wahlrechtlich verbindlichen Nominierungsveranstaltung die Hand heben und kann antreten. Aber auch das haben wir gesehen. Und eine vierte Möglichkeit der Parteiführung, wenn ich das noch erwähnen kann, ist, dass man eben ganz neutral das Verfahren moderiert. Auch dafür gibt es zahlreiche Fälle, um ein Beispiel zu nennen, der Wahlkreis Fürstenfeldbruck, da ist Gerda Hasselfeld, die langjährige Ministerin und Abgeordnete, nicht mehr angetreten. Dann haben sich auch vier Aspiranten gemeldet und der Parteivorstand, die Parteiführungen haben das Verfahren in einer neutralen Weise moderiert. Also auch das kann vorkommen. Vielleicht ist es auch noch wichtig zu erwähnen, dass der zurücktretende oder die zurücktretende Abgeordnete natürlich auch eine Rolle spielt. Und dann eben auch in Erscheinung treten kann als neutraler Beobachter, als Moderator und sich zurückhalten kann. Das ist in vielen Fällen auch in unseren Daten bestätigt worden, dass das klug sein kann, weil man eben niemandem was vorschreiben möchte. Es gibt aber auch Fälle, wo man einen Nachfolger schon im Auge hatte, den empfohlen hat oder eine Nachfolgerin und dann wieder in beide Richtungen, dass das gefruchtet hat, aber auch dahingehend, dass eben dieser vorgesehene Bewerber, diese Bewerberin dann letztlich nicht nominiert wurde, weil andere eben den längeren Atem hatten oder dann letztlich nominiert worden sind auf der Nominierungsveranstaltung. Und ein letzter Aspekt, das hatte ich genannt, die Ausgangskonstellation, die Steuerung der Parteiführung und die Rolle des abtretenden Abgeordneten. Ein letzter Aspekt ist noch die Frage der Basisbeteiligung. Auch da sehen wir wieder ein ganz, ganz buntes Bild, das teilweise eben bunte Ortsveranstaltungen angeboten worden mit Frage-Antwort-Runden, dass es Tingeltouren gab durch Ortsverbände, teilweise mit auch Voten der jeweiligen Verbände, die natürlich unverbindlich sind an der Stelle, aber schon auch ein Meinungsbild eben zur Kenntnis geben. Und all das, was ich jetzt genannt habe, das gibt es eben in den wildesten Kombinationen. Insofern ist die Variationsbreite der Willensbildungsprozesse in diesen vakanten Wahlkreisen sehr, sehr groß. Und in Klammern füge ich hinzu, wie das für die nicht vakanten Wahlkreise in Teilen aber eben auch gilt.
Vielleicht zuletzt nochmal, gibt es noch andere Aspekte oder Befunde, die eure Sichtweise oder euer Verständnis zu diesem Themengebiet irgendwie sehr geprägt haben oder euch vielleicht sogar überrascht haben. Du sprachst vorhin von einem bunten Bild.
Also man kann, glaube ich, herausstellen, dass es, wenn wir uns die Daten anschauen und auch oftmals in der öffentlichen Debatte vom Niedergang der Parteien die Rede ist, dass unsere Daten ein Bild der Vitalität des Willensbildungsprozesses in den Parteien zeigen. Das ist ein sehr erfreulicher Befund auch letztlich für die parlamentarische Demokratie, weil die Parteien ja eine ganz zentrale Rolle spielen, auch um die personelle Qualität der repräsentativen Demokratie zu sichern, wenn sie eben die Kandidatinnen und Kandidaten auf Herz und Nieren prüfen, bevor sie dann in politische Ämter geraten. Also das ist schon ein Aspekt, den man herausstellen kann. Und vielleicht als zweites noch, das ist nicht unbedingt neu, aber es lohnt sich, das noch einmal zu betonen, dass diese Vorauswahlphasen und Vorauswahlprozesse immer mit einbezogen werden sollten, wenn es darum geht, zu beurteilen, wie demokratisch das Ganze eben ablief. Da wird ja oftmals nur auf die Nominierungsveranstaltung geschaut und dann festgestellt, okay, da ist nur eine Person angetreten, das war also nicht sonderlich demokratisch. Das muss aber gar nicht der Fall sein, wenn im Vorfeld dann eben schon viele Leute eine Rolle gespielt haben oder viele Personen, viele Bewerberinnen und Bewerber eine Rolle gespielt haben und aus unterschiedlichsten Gründen dann vielleicht aber nicht auf der letztlich wahlrechtlich verbindlichen Nominierungsveranstaltung angetreten sind. Also da würde ich immer dafür werben, dass man auch gerade wenn es um Beurteilung des Demokratiegehalts in der innerparteilichen Kandidatenaufstellung geht, dass man diese Vorauswahlprozesse unbedingt mit einbeziehen muss, weil das Bild sonst sehr unvollständig ist.
Sehr schön. Ich glaube, wir haben mittlerweile mit diesem Gespräch auch für diesen Beitrag oder für die Lektüre dieses Beitrags geworben. Ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen, Danny.
Danke, Kevin.
Das war eine weitere Folge der Sonderreihe zur Kandidatenaufstellung des Deutschen Bundestags. Das Buch ist über den Nomos Verlag erhältlich. Weitere Informationen findet ihr dazu in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge zur Lektüre des Kapitels animieren konnten und freuen uns wie immer über Feedback und Bewertungen über die gängigen Kanäle. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik für uns habt, könnt ihr uns gerne unter X, vormals Twitter, unter dem Handle i-pal schreiben sowie per E-Mail info@ipal.de.